SWR 2 Tandem.
Meistens beobachtet er. Oft macht er Fotos. Manchmal tut er auch so, als sei er jemand anderes. Roland Bleimeier ist Privat- und Kaufhausdetektiv. Wobei Letzteres für ihn am gefährlichsten ist. Manche seiner Kollegen sind schon schwer verletzt oder sogar getötet worden. Mit Lothar Nickels hat er über besondere Momente bei seiner Arbeit gesprochen und verrät einige Tricks der Diebe, aber natürlich nicht alle.
Jetzt gehen wir rein.
Dann mal auf, ins Detektivleben.
So, gehen wir in die Elektroabteilung. Alles, was eine Elektroabteilung, Fernsehabteilung, das ist alles gefährdet. So ein Ding, das wird ausgepackt.
Kopfhörer,
ne? Ja. Werden ausgepackt. Alles, was klein und teuer ist, wird ausgepackt. Auch diese Sicherheitsvorkehrungen werden auch runtergemacht. Diese Profis sind so gebieft, dass die das trotzdem wegkriegen. Selbst Fernseher werden geklaut. Und zwar nimmt man dann einen Karton von billigen und macht da einen teuren rein.
Ja, aber das muss doch jemand merken vom Personal.
Wo ist hier Personal?
Ja, aber da muss man doch auch als Dieb ganz schöne Nerven haben, sich das trauen.
Das machen
zu sagen,
die.
So, ich packe jetzt mal hier um.
Ja, das machen die. Manche sind sogar so gewieft, die nehmen die Verpackung und suchen eine Lücke an der Kassenzone und schieben dann raus.
Aber dann muss doch auch der Alarm losgehen, oder? Die sind doch auch
die
gesichert.
Die sind nicht gesichert.
Die sind nicht gesichert.
Nee, nee. Die denken das Gleiche. So ein riesiges Ding kann man nicht einschicken, klaut niemand. Das ist nicht so. Die suchen sich eine Lücke in der Kasse, wo nicht besetzt ist. Oder selbst wenn eine besetzt ist, dann sind sie zu zweit. Dann geht einer hin, lenkt die Verkäuferin ab und der andere schiebt es ohne mit dem Bein unten durch.
Unglaublich.
Ja? Hier sieht man so einen Schwachpunkt. Also hier kann ich jetzt...
Was ist das hier denn?
Das ist Kassenzone. Die Kassenzone, unbesetzt und mit großen Lücken. Ich könnte jetzt durch diese Lücken Waren hindurchschieben, ohne dass mich jemand bemerkt.
Und hier ist ja auch keine Kamera.
Keine Kamera, kein Personal.
Da schiebt man so einen Fernseher da mal drunter durch.
Das würde reichen, diese Lücke, oder?
Ja, Wahnsinn.
Das ist eine Kassenzone mit Zigaretten. Sehr beliebtes Objekt. So, das ist auch so ein Hauptobjekt. Teure Cremes, teures Parfüm. Das ist alles auch so ein gängiges Produkt.
Da schlägt man sich dann auch in die Jacken.
Eben, das kann man sehr gut und sehr leicht einstecken.
Oder ins Verdeck des Kinderwagens.
Auch, haben wir auch schon Fälle gehabt, wo der Artikel auf das Verdeck des Kinderwagens gelegt wird. Und man geht einmal um ein Regal und im unbeobachteten Moment wird das Verdeck zurückgeklappt und die Ware verschwindet in diesen Falten von dem Kinderwagen, in dem Verdeck.
Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viele Tricks verraten.
Ja, stimmt.
Wo ist hier die Dessous-Abteilung? Lass uns mal dahin gehen. Ich glaube, die war hier, oder?
Die muss auch hier sein.
Das wird auch ganz gern genommen.
Ja, es ist sehr schwer zu beobachten. Jetzt nimmt eine Person 10 Paar String-Tangas und geht damit in die Umkleidekabine. Man muss es beobachtet haben, dass schon 10 Teile mitgenommen werden, kommt auch mit 10 raus. Sind es keine 10, kann man nur vermuten, dass derjenige den Rest eingesteckt hat.
Aber du hast doch auch mal in der Dessous-Abteilung eine Dame beobachtet, die nachher im Büro oben ganz merkwürdig abgegangen ist.
Ja, das war eine farbige. Der Diebstahl war eigentlich nicht so spektakulär. Auch Unterwäsche, auch nicht sonderlich teuer. Aber die Reaktion von ihr, die war natürlich spektakulär und nicht alltäglich, weil sie zog sich splitterfasernackt aus und ging in eine Art Trance über und fing an, eine afrikanische Melodie zu summen. Und in diesem Rhythmus bewegte sie sich auch, splitterfasernackt. Ein Kollege dachte, das sieht aus wie Voodoo. Das hätte er schon mal gesehen, weil auch die Pupille, die verschwand. Also man sah nur noch das Weiß im Auge. Sie hörte auch gar nicht mehr auf mit dieser Melodie und mit diesem Tanzen. Selbst als die Polizei die Räume betrat, hat sie nicht aufgehört. Erst mit herrischem Ton von den Beamten hielt sie inne, weigerte sich aber auch, die Kleidung anzuziehen, woraufhin ein Teppich gebracht wurde, ihr übergehängt, weil sie musste ja mit zum Revier, zum Polizeirevier. Während dem Transport vom Detektivbüro zum Polizeiauto hat die sich aber so geschüttelt, dass dieser Teppich runterfiel. Und diese Frau, splitterfasernackt, an der Kassenzone stand, rechts und links ein Polizist eingehängt, was natürlich ein Bild für die Götter wäre. Ja, und wurde dann auch so abgeführt.
Passiert das auch mal, wenn du so Damen gestellt hast, die jetzt was geklaut haben, zum Beispiel Unterwäsche, dass die dann eindeutige Angebote machen und möchten, dass du die ganze Sache unter den Tisch fallen lässt?
Das gibt es natürlich auch. Es gab sogar noch einen spektakuläreren Fall. Da war sogar der Ehemann dabei. Beide hatten etwas gestohlen. Und das waren Touristen aus Russland. Ein Ehepaar. Die Frau war wirklich bildhübsch, muss ich sagen. Wie dann der Begriff Polizei ins Spiel kam, wurde der Ehemann sichtlich nervös. Und die Reaktion war, er bietet mir seine Frau an, bat sie auch aufzustehen. Die hatte ein Minikleid an, hob das Röckchen hoch von ihr und ließ sie sich drehen und bot sie mir an wie eine Ware. Und er käme in einer halben Stunde wieder, wenn ich keine Anzeige oder keine Polizei machen würde.
Was denkst du dann, wenn du sowas erlebst, vor allen Dingen der Mann, der seine Frau da wie eine Ware anbietet?
Ich meine, es war eine Riesenangst schon da. Man versuchte eben, da irgendwie halt noch rauszukommen. Und er sah das als letzte Möglichkeit. Vielleicht ist das auch gängig unter diesem Paar gewesen, dass man das schon öfters gemacht hat.
Wenn wir so reden miteinander, ja, schaust du dann auch, was so um dich rum passiert?
Ja, das ist irgendwie so ein Zwangsberufsblick.
Ja, Berufskrankheit.
Ja, auch.
Komm, wir beobachten jetzt mal hier.
Und da ist ein Kassenalarm gepiepst.
Was bedeutet das?
Das war irgendwo ein Artikel. Entweder hat er ihn bei sich, also verdeckt bei sich, oder die Kassiererin hat einfach jetzt vergessen, irgendwo einen Artikel zu entsichern.
Das Geräusch habe ich jetzt gar nicht gehört.
Nicht?
Dafür bist
das
du sensibilisiert piep, piep. Auch. Das hörst du sofort.
Ja.
Na, wie sieht denn die Dame da aus? Ob die klauen würde?
Ja, aber der Kleine da drinnen jetzt, in der Hocke.
Was ist mit
sind
dir?
Es teure PlayStation-Spiele, will ich jetzt mal sagen. Und ist durchaus möglich.
Würdest du dann jetzt so hier stehen bleiben oder würdest du weitergehen? Und
nee, wenn ich ihn im Verdacht habe, dann muss ich ihn natürlich ständig im Auge behalten, bis die Sache abgeschlossen ist.
Von hier aus würdest du das jetzt so machen, so halb verdeckt?
Ja,
hinter
genau. Ich würde jetzt so halb verdeckt stehen bleiben, würde ihn beobachten, bis er zur Kassenzone geht. Entweder bezahlt das Ding oder es verschwindet unterwegs.
Und warum ist der gerade jetzt dir aufgefallen?
Nicht unbedingt er allein, es ist ein teurer Artikel, den man sehr leicht eben verschwinden lassen kann. Er ist ein gefragter Artikel für jetzt so einen Jugendlichen.
Und hockt er noch da?
Nee, jetzt geht er weiter.
Merken manche Leute auch dann, dass du möglicherweise ein Kaufhausdetektiv sein könntest und lass es dann bleiben?
Also derjenige, den ich ins Auge fasse, wird mich nie bemerken, niemals. Niemals.
Woher weißt du das?
Weil, Erfahrungswerte. Aber die Kunden drumherum können das schon als mal bemerken. Das ist auch schon vorgekommen.
Die bemerken das,
die
aber
können,
derjenige
weil ich mich
selber nicht.
Ja, fixieren und konzentriere. Und das drumherum, um mich rum, ich ja dann auch ein bisschen außer Auge lasse.
Aber wenn doch jetzt dieser junge Mann da einen Kumpel dabei gehabt hätte, der sich in einem anderen Gang aufhält,
ja,
und der hätte gemerkt, dass du ein Kaufhausdetektiv bist,
nee,
dann hätte...
Auch nicht.
Nee?
Nee. Wenn ich jemanden ins Auge nehme, analysiere ich auch das Umfeld, weil mir ist durch die jahrelange Erfahrung ist mir schon klar, dass das mehrere sein können. Und ich schaue mir das sein gesamtes Umfeld dann auch an, dort, wo sich ein eventuell Täter befindet, also auch die Gänge rechts und links, ob sich da noch mehr Personen aufhalten.
Was macht denn eine Person verdächtig, die jetzt einen Diebstahl begehen möchte?
Ja, eigentlich weiß ich, ob ich jetzt hier zu viel verrate. Das nächste Mal. Nein, aber das Verhalten kann der Mensch nicht ändern. Das ist grundsätzlich da. Er kann es nicht überspielen. Das Unterbewusstsein wird ihn immer verraten. Er macht andere Bewegungen, andere Blicke, andere Griffe, wie wenn er ganz normal einkaufen würde. Ja, man kann sagen, er dreht natürlich auch den Kopf. Das wäre natürlich sehr originell, das würde natürlich richtig schön passen, aber so einfach ist es natürlich meistens nicht. Es reicht also schon nur, wie die Augen gehen. Selbst die Augen gehen anders, als wie ein Kunde, wo normal einkaufen geht. Dann nimmt er eine ganz andere Haltung ein, wer wenn einen Artikel in der Hand hat.
Beschreib mal diese Haltung, wie die ist.
Ja, wie wenn er irgendwas zu verbergen hätte und das mit dem Körper verbergen will. Teilweise natürlich auch den Artikel verdicken will mit dem Körper. Aber es entsteht automatisch eine Haltung, die nicht normal ist. Und das sind die Momente, die jeden Kaufhausdetektiv sofort wach machen, sofort wach blicken lassen.
Hier siehst du aber jetzt gerade keinen, der sich so verhält.
Nee, wir sind ja in der Obstabteilung.
Ja. Dann lass doch mal dahin gehen, wo es spannend sein könnte.
Könnten wir machen.
Muss das in einem stecken, andere Leute zu beobachten und zu erkennen, wann die sich verdächtig verhalten? Kann man das lernen?
Ja, also ich habe es mal auch so gelernt, will ich jetzt mal sagen.
Wie denn?
Ja, durch erfahrene Kollegen. Ich war ja auch mal irgendwann ein Anfänger und habe das dann natürlich über erfahrene Kollegen auch beigebracht gekriegt. Aber man muss sich schon ein bisschen damit identifizieren können. Man muss ein bisschen schon seine Voraussetzungen mitbringen. Man muss mit Handgreiflichkeiten rechnen, dementsprechend auch vorbereitet sein. Und man muss die Rechte natürlich kennen, die Strafgesetze in diesem Bereich, die Jedermannsrechte, die muss man schon beherrschen.
Musst du auch dich in den Täter reinversetzen können, um zu wissen, was er als nächstes machen könnte, wie er sich als nächstes verhält?
Ich weiß nicht, ob ich mich in den Täter reinversetzen kann oder ob das immer Erfahrungswerte sind. Das kann ich jetzt schwer unterscheiden. Das ging ein bisschen in die Psychologie. Aber ich denke, dass das meiste die Erfahrungswerte ausmachen.
Und wie viele Fälle hast du bisher aufgeklärt, so Ladendiebstahl?
Über 3.000.
Über 3.000?
Über 3.000.
In wie vielen Jahren?
10.
Wie ist das gemessen an Kollegen? Ist das ein guter Schnitt? Oder?
Ja, das ist schon Spitzengruppe.
Dann bist du sehr gefragt auch.
Ja, wenn ich mich jetzt im Kaufhausbereich festlegen würde, bestimmt. Aber ich bin ja eben auch Privatdetektiv, Wirtschaftsdetektiv. Das ja genauso spektakuläres Feld ist wie der Kaufhausbereich. Auch bloß nicht ganz so gefährlich. Der Kaufhausbereich ist der gefährlichste von allen.
Tatsächlich?
Er ist gefährlicher selbst wie ein Personenschutzkommando.
Das ist gefährlicher als Personenschutz. Ja. Das würde man doch niemals denken. Man würde doch denken, wenn man Personenschützer ist und Politiker begleitet, da muss man sich dann so in die Schussbahn schützend vor denjenigen werfen. Das denkt man doch. Ja. Aber ein Kaufhausdetektiv lebt am gefährlichsten von all denen. Ja. Wieso das denn?
Ja, selbst der größte Schwerverbrecher muss ja mal einkaufen. Also man weiß nie, wer derjenige ist, den man vor sich hat. Nie. Und viel gefährlicher sind ja natürlich die Soziopathen, Psychopathen. Die gibt's ja auch. Die müssen ja alle essen. Die gehen alle einkaufen. Das weiß man, das sieht man denen erst im Moment nicht an. Aber wie gefährlich der letztendlich ist, kann man im Vorfeld nie wissen. Und das kommt dann erst im Detektivbüro. Kommt das oft aus der Person heraus. Und ich habe ja auch schon Detektivkollegen verloren, also die wurden getötet bei diesen Einsätzen. Und das konnte man nicht voraussehen. Der eine oder andere hat eine Pistole dabei, der andere hat ein riesen Messer dabei. Man steckt da nie drin. Auch da spielen natürlich die Erfahrungswerte, dass es das gibt und wie verhalte ich mich. Natürlich sollte es in erster Linie deeskalierend vorgegangen werden. Aber es funktioniert eben nicht immer.
Warst du auch schon mal in so einer brenzligen Situation, dass es um dein Leben ging?
Also es geht in dem Moment schon um mein Leben, jemand eben eine Waffe zieht. In dem Moment, wo ein Messer ins Spiel kommt, eine Rasierklinge, war auch schon der Fall. Pistole sowieso, Revolver, ist ganz klar. Also in dem Moment ist natürlich schon heiße Sache.
Trägst du selber auch eine Waffe während der Arbeit?
Kaufhaus? Nein. Personenschutzteam, ja. So, machen wir jetzt Päuschen, oder?
Ja, genau. Jetzt könnten wir noch mal kurz Päuschen machen und dann zu dir gehen. In deine Detektei.
Können wir machen.
Weil da können wir dann noch mal sprechen, auch über deine Arbeit als Privatdetektiv. Wollen wir das machen?
Das werden wir jetzt tun.
Dann gehen wir jetzt direkt mal zum Auto durch.
So, das sind wir schon. Wieder einsteigen. Also ja, na klar, brauche ich auch für die Observationen. Ist natürlich im hinteren Bereich der nötige Platz, um verschiedene Fotoapparate, Stativ zu installieren.
Man muss auch manchmal auch eine ganze Nacht im Auto zubringen.
Ja, natürlich. Ja, Nachteinsätze gibt es halt immer wieder. Zum Beispiel eine Spedition, die überwiegend nachts fährt. Dann ist natürlich ganz klar, dass die Zielperson dann auch nachts tätig ist und die dann dementsprechend observiert werden muss.
Wie würdest du denn einem Auto folgen, sodass das dem Fahrer möglichst nicht auffällt?
Gewisse Abstände, aber es liegt auch an der Verkehrsanalyse, wo man sich vorher kundig machen muss. Wie viele Ampeln gibt es da, Stoppstraße und so weiter. Wenn viele Ampeln auf dem Weg sind, dann kann man den Abstand natürlich nicht so groß halten, weil da ist er drüber und ich nicht. Dann ist er weg. Ne? So, jetzt sind wir da.
Wir sind ja jetzt gerade eben vom Kaufhaus hierher zu dir gefahren und du bist auch noch Privatdetektiv, außerdem, dass du Kaufhausdetektiv bist.
Privat, also für Privatpersonen und für die Industrie und Wirtschaft.
Wie kamst du denn dazu, dass du ein Buch geschrieben hast?
Ja, mit diesen vielen spektakulären Fällen, die ich in den letzten 20 Jahren gehabt habe, war irgendwie naheliegend. Dass man so ein Manuskript macht.
Hast du dann auch manchmal, wenn du so Observationen in der Nacht im Auto gemacht hast, ein bisschen an dem Buch geschrieben, zeitweise auch, um die Zeit zu überbrücken oder um die Langeweile ein bisschen angenehmer zu machen beim Warten?
Ja, schreiben kann man dann nicht. So kann man sich nicht so weit ablenken. Natürlich hat man das immer im Kopf. Da hat man auch Zeit, sich gewisse Dinge ja wieder nach vorne zu holen vom Bewusstsein her, weil manches ja auch einige Jahre zurückliegt.
Was macht dir denn größeren Spaß? Was machst du lieber, Privatdetektiv oder Kaufhausdetektiv?
Es hat jedes seine Stärken. So jetzt mit den Jahren mache ich eher gerne diese Privat- und Wirtschaftsdetektivgeschichten. Weil irgendwann ist man auch ein bisschen aus dem alten Haus, Kaufhausbereich, dieses Hinterherwitzen teilweise oder wirklich in diesen Handgreiflichkeiten da ständig auszuweichen. Ja, das ist dann vielleicht, wenn man für jüngere Jahre, war das ganz okay. So ab 45 sollte man einen anderen Weg einschlagen.
Was macht ein Privatdetektiv oder ein Kaufhausdetektiv oder ein Personenschützer, wenn der älter wird, wie sieht das Berufsbild da aus? Womit beschäftigst du dich dann in den nächsten Jahren, wenn du 60 bist?
Den Privatwirtschaftsdetektiv würde ich machen bis zum letzten Atemzug. Wie gesagt, ist auch von der Fitness oder von der Anstrengung her ist es auch möglich. Kann viele sogar heute ja gerade mit dem Internet alles von zu Hause aus machen. Kommt auf an, welche Fälle da man halt natürlich hat.
Du bist seit 5 Jahren Vater.
Ja.
Hat das einen Einfluss auf deine Arbeit gehabt, dass du jetzt auf einmal ein Kind hast?
Ja gut, bei gefährlichen Angelegenheiten halte ich mich doch schon auch ein bisschen zurück, weil sie sollen ja auch noch ein bisschen Zeit lang ihren Vater haben. Aber sonst bin ich nicht groß eingeschränkt.
Du bist ja nicht immer Privatdetektiv, Personenschützer oder Kaufhausdetektiv gewesen. Das ist ja auch nicht so ein ganz gewöhnlicher Beruf.
Ja.
Wie kamst du denn auf die Idee, was hat dich dazu gebracht, diese Richtung einzuschlagen?
Ja, das waren die jungen Jahre, will ich mal sagen. Also ich bin gelernter Feinmechaniker. Das war mir einfach als 20-Jähriger zu langweilig. Und zufällig habe ich damals ein Stellenangebot gekriegt von einem der größten Sicherheitsfirmen Deutschlands. Und die eben Leute gesucht haben, da habe ich mich beworben und da ging es eben um Vollbewaffnung, Objektschutz, Personenschutz und dementsprechend auch die Ausbildung. Und natürlich die Voraussetzungen, die man dafür brauchte, die wurden damals schon im Vorfeld abgeklärt. Also man musste da schon einen Test absolvieren und sich qualifizieren. Und so bin ich da nach und nach hineingewachsen.
Also hat dich das dann auch schon gereizt, so dieses Abenteuer?
Ja, das war der Hauptgrund damals. Dieses Abenteuer, dieses nicht normal 8 Stunden irgendwo zu arbeiten, sondern einfach was zu erleben und raus in die Welt.
als Privatdetektiv musst du dann auch in verschiedene Rollen schlüpfen. Du bist ja kein Polizist. Du kannst ja nicht zum Beispiel irgendwo klingeln und sagen, guten Tag, ich möchte gerne dies und jenes wissen.
Genau.
Das kannst du ja nicht machen. Du hast ja keine rechtliche Handhabe dazu.
Richtig.
Wie machst du das?
Ein Polizist, der hält seinen Ausweis unter die Nase und derjenige ist auch verpflichtet, dann Auskünfte darüber zu geben, je nach Fall natürlich auch, ist ja ganz klar. Aber er kann auch jemanden einbestellen zum Beispiel und kann da die Befragung machen. Das alles kann ein Detektiv nicht, darf er auch nicht und wird auch gar keiner machen. Also wir müssen unsere Informationen auf anderen Weg beschaffen und das passiert manchmal eben durch anderes, in eine andere Rolle zu schlüpfen, um natürlich irgendeine Illusion vorzugaukeln dem Befragten, dass der da bereitwillig Auskünfte macht. Also es geht vom Hausmeister über Paketdienst und Pizzaservice und das sind die meistens Hausfrauen, sehr gesprächig, also die, was die alles wissen, ist sagenhaft, die wissen alles.
Aber mich würde das doch wundern, wenn der Pizzabote mich Dinge fragt.
Wie so viele Schläge jetzt mit Pizzabote? Es gibt ja, wie gesagt, Hausmeister.
Hausmeister
und,
auch.
Und Paketdienst.
Paketdienst auch. Ich würde mich doch wundern. Ich würde doch jemandem so viel Auskunft geben, weil ich mich wundern würde, was fragt der mich denn da? Das gehört doch gar nicht zu dem, was er eigentlich macht.
Ja.
Oder?
Ja. Ich weiß es nicht. Also empfehle es, wie zum Beispiel den Paketdienst. Das geht übers Telefon. Zwischen 8 Uhr und 17 Uhr kann man diese Legende schon machen. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Paketdienst mal im Haus auch anruft und vielleicht mich sogar vor die Tür stellt mit so einer ähnlichen Jacke an. Und kann ich sogar klingeln und per Sprechanlage, haben wir ja auch schon gemacht. Das ist durchaus möglich.
Du bedienst dich doch dann tatsächlich auch der Lüge.
Ja, na klar. Haben wir ja schon gehabt, ich kann keinen Ausweis hinlegen, erzähl mal was. Ich kann niemanden zwingen, ich muss es auf diese Art und Weise. Es geht nicht anders, ne? Informationen zu beschaffen.
Informationsbeschaffung ist ein schmutziges Geschäft.
Ja, kann man so sehen, wenn es dienlich ist. Man muss auch immer den Hintergrund kennen, wenn es hier eine ganz arme Ehefrau geht, mit Kind und stehen Unterhaltszahlungen aus und der Mann drückt sich ganz gewieft, nicht, dass er nichts hätte oder was, sondern verdient richtig Geld, aber will einfach nicht. So eine Notlüge rechtfertigt sich dann schon, wenn ich dadurch Informationen kriege. Es liegt immer an der Rechtfertigung.
Ja. Hast du nie ein schlechtes Gewissen dabei? Dass du denkst, der arme Mensch, der arme Mann, die arme Frau, die wissen jetzt gar nicht, dass ich hinter ihnen her bin.
Nee, es ist immer dieses Plus, Minus. Wenn das Überhand hätte, dann würde ich es gar nicht machen. Ich wäge das ja im Vorfeld ja schon ab. Also da ist irgendwas Böses hinten dran und ich kann da wirklich was Tolles aufklären oder Schaden verhindern. Wie zum Beispiel, wo auch in dem Buch steht, diese wohlhabende Frau, die war 50 Jahre verheiratet, plötzlich ist der Mann weg. Ohne was zu sagen. Und die Frau wollte sich tatsächlich das Leben nehmen. Und nur weil ich recht schnell rausgekriegt habe, wo der Mann wohnt, das hat ihr schon gereicht. In dem Moment, wo sie wusste, der hat eine kleine Wohnung hier und er hatte damals auch noch eine Geliebte. Aber es war dann für sie zweitrangig. Es war einfach nur, 50 Jahre verheiratet, heute auf morgen ist der Mann weg. Das war das Schlimme. Ne?
Verfolgen dich solche Geschichten dann auch später noch? Dass du denkst, boah, da waren die 50 Jahre verheiratet.
Ja, vergesse ich nie, ja. Es gibt einige traurige Geschichten, Gottes Wille.
Und du hast niemals mehr jemanden getroffen, für den du gearbeitet hast und dann später nochmal gehört, wie es weitergegangen ist. Zum Beispiel diese 50 Jahre verheiratete Frau.
Doch, die habe ich wieder getroffen. Das war ja, weil zufällig ich am fast gleichen Ort gewohnt habe sowieso. Und ich habe auch zufällig in dieser Zeit dort das Kaufhaus betreut. Und die dort auch ab und zu mal einkaufen waren. Dadurch habe ich die wieder getroffen.
Und was hat die gesagt?
Es war zwei, drei Jahre später, und hat sie nachträglich nochmal bedankt, hatte einen neuen Lebenspartner dabei. Wunderbar. Also die haben wirklich zu weit zusammengepasst. Diese Enttäuschung war also weg und schadenfroh. Mein Ex-Mann, die Freundin ist auch weg.
Gut, das war jetzt so ein schönes Schlusswort,
oder? Das war toll.
Okay, jetzt machen wir aus, sonst kriegen wir nie mehr ein Ende.
Erwischt. Die Rollen eines Kaufhaus- und Privatdetektivs von Lothar Nickels. Eine Produktion aus dem Jahr 2015.